Der Anfang ist das Schwierigste. Aber da kommt man sich immer so komisch vor. Theoretisch müsste man das so machen, dass man sich direkt trifft und dann ist der Anfang gar nicht so weird. Weißt du?
Ja, das stimmt.
Aber gut, okay. Der erste Elio-Podcast, endlich hat es mal wieder geklappt, muss man ja fast sagen. Ich habe hier den David remote vor mir sitzen. David, magst du was zu dir sagen?
Hallo Janis. Ich bin natürlich mega geehrt, dass ich Teil der ersten Folge des Elio-Podcasts sein darf. Und ja, wie du sagtest, ich bin David, ich bin Data Scientist bei Elio seit Januar und habe den Hintergrund in Physik. Ich war an der Uni, habe promoviert und habe da dann aber auch schon ein bisschen mit Machine Learning angefangen und hatte Lust, das dann in der Praxis auszuprobieren. Und so bin ich nach Elio gekommen und habe dich kennengelernt. Wie war denn dein Weg hierher zu Elio?
Ja, mein Weg führt über eine sehr einfallsreiche Bewerbung, die wir vielleicht irgendwann nochmal thematisieren. Aber auch ich habe einen Physik-Hintergrund, weniger erfolgreich und lang wie deiner oder vielleicht sogar genauso lang, das weiß ich nicht, aber weitaus weniger erfolgreich. Im Prinzip mache ich alles gleichzeitig gefühlt. Also ich bin in sehr, sehr vielen Themen involviert. Momentan mehr Data Engineering, Softwareentwicklung, so im Dreh. Ich versuche aber auch langfristig wieder zurück in Richtung Machine Learning und Data Science zu finden. Und ja, vielleicht hilft mir ja sogar der Podcast dabei, so die wichtigen Themen herauszukristallisieren. Und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu dem heutigen Thema, nämlich Werdegang bzw. wie wünschen wir uns unsere Bewerber bzw. Bewerberinnen eigentlich? Wie gestalten wir unsere Interviews? Da gibt es ja immer die... Ja, man kennt ja die Texte und Videos von Tech-Interviews, dass man knackige und fiese Fragen gestellt kriegt und vielleicht ist man ein bisschen nervös vor einem Code-Interview, vielleicht auch nicht. Und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen offenlegen, wie wir diesen ganzen Prozess gestalten, insbesondere die Interviewsituation und was für Erwartungen wir vielleicht an unsere Bewerber bzw. Bewerberinnen haben. Das ist natürlich besonders interessant, da wir zwei Quereinsteiger sind, die beide irgendwie den Weg in das Feld gefunden haben, wo wir jetzt eben drin sind. Aber einfach vielleicht auch mal vorweg als Frage, David, du hast gesagt, du hast auch schon ein bisschen was in der Uni mit Machine Learning gemacht. Kannst du da ein bisschen Hintergrund geben, was du in deiner Zeit, während du promoviert hast, alles so in Richtung Machine Learning gemacht hast?
Ja, also ich habe, als ich an der Uni war, in der AG, in der ich war, hatte ich die Wahl im Prinzip zwischen zwei Bereichen am Anfang. Das eine ist richtig theoretische Physik. Mein Prof, der mag Quantenmechanik und da hätte ich auch was mit Supersymmetrie machen können. Und die andere Option war vielleicht so ein bisschen angewandter, was mit biologischer Physik zu machen, und zwar im Speziellen sich mit der Frage zu beschäftigen, wie Bakterien ihre DNA in der Zelle organisieren und was für Dynamiken dahinter stehen. Und ich muss sagen, ich habe dann irgendwann mir überlegt, dass ich vielleicht gerne was machen würde, was ich auch in der Kneipe mal jemandem erzählen kann, der nicht sofort nach dem zweiten Wort einschläft. Dadurch bin ich in die biologische Physik gekommen. Und im Prinzip der Startpunkt ist da ganz einfach, man sagt irgendwann mal so DNA, das ist ein Polymer und das hat die gleiche Statistik wie ein Random Walk. Und wenn man das gemacht hat, stehen dem Computer Tür und Tor offen, weil Random Walks, die kann man simulieren. Und so am Anfang meiner Promotionszeit ging es dann erstmal darum, Simulationen zu schreiben, dass die so gut funktionieren, dass es ungefähr aussieht wie im Experiment, und dann hat man den großen Vorteil, dass man viel schneller ist als ein Experiment. Das heißt, während arme Biologiestudenten im Labor stehen müssen und sehr anstrengend Experimente durchführen müssen, kann ich sagen, führe mir mal 50.000 Simulationen durch und auf einmal habe ich ganz viel Trainingsdaten. Und dann kommt Machine Learning ins Spiel, weil dann kann ich meine Simulationen verändern und kann dann gucken, ob ich einen Classifier darauf trainieren kann, unterschiedliche Mechanismen in der Zelle zu erkennen. Und dann wäre es natürlich richtig cool, wenn der gleiche Classifier das dann vielleicht auch bei wirklichen experimentellen Daten machen kann und man dann quasi neue Bakterien heranziehen kann oder Bakterien, von denen man noch nicht genau weiß, was für Mechanismen da eigentlich aktiv sind, Und dann nimmt man den vorher trainierten Classifier und findet dann raus, was geht. Genau, und das heißt, was ich da hatte, ist so Time Series Classification. Das ist im Prinzip der Hintergrund.
Und war das alles erfolgreich? Mehr oder
Wenn du
weniger?
meine Doktorarbeit liest, dann auf jeden Fall.
Habe ich das Fettnäpfchen erwischt, ne? Wir haben uns natürlich alle deine Doktorarbeit nicht durchgelesen.
Ja, also ehrlich gesagt, tatsächlich war das schon ganz erfolgreich und ganz cool bis dahin, wo ich eben gekommen bin in den 3 Jahren. Also wir haben das erste Paper geschrieben, wo wir gezeigt haben, die Simulationen bilden die Experimente nach. Das war sehr gut. Und dann das Theorie-Paper hat dann gezeigt, dass ich auch die Simulationen sehr gut mit paar 90% klassifizieren kann, die Mechanismen. Und ich habe dann schon angefangen und habe da ein bisschen Neues draufgegeben und habe geguckt, ja, könnte das auch mit einem Experiment klappen? Was wir noch nicht gemacht haben oder was ich noch nicht gemacht habe in meiner Zeit, war jetzt wirklich da an experimentelle Daten reingehen. Und da muss man natürlich sagen, bis man dann wirklich so das angepasst hat, dass das wirklich super da funktioniert. Ich glaube, da ist noch ein Stück zu gehen. Aber ich sag mal, der Proof of Principle, der war schon mal erfolgreich und genau, sollte hoffentlich motivieren, auch meine Nachfolger am Fachbereich das weiterzuentwickeln.
Weinst du dir manchmal noch ein bisschen nach? Denkst du dir manchmal, du hättest schon Bock, da jetzt weiterzumachen? Oder bist du so, eigentlich bist du froh, da jetzt weg zu sein und in anderen Themen involviert zu sein?
Also ich muss sagen, es ist schon cool, Forschung und auch schon cool, Grundlagenforschung zu machen. An der Uni habe ich mich auch immer sehr wohl gefühlt, das auf jeden Fall. In meinem ganz persönlichen Fall ist es aber so, ich freue mich immer mal wieder auch eine neue Herausforderung zu haben. Und wenn man sich dann 3 Jahre lang mit Bakterien beschäftigt hat, dann kann man auch mal wieder was anderes machen. Also es müssen jetzt für mich nicht mein Leben lang Bakterien sein.
Ja, vor allem als Physiker, ne? Da stellt man sich ja doch ein bisschen was anderes vor. Vielleicht auch einmal kurz eingehakt. Kannst du ein bisschen was zum Tech-Stack sagen, den du damals verwendet hast? So ungefähr in groben Zügen?
Also ich habe für das Projekt, über das wir jetzt gesprochen haben, musste ich ja als erstes mal diese Simulationen schreiben und das sind sogenannte Molekulardynamik-Simulationen. Im Prinzip geht es darum, man modelliert irgendwie so ein Chromosom, das besteht aus ganz vielen Teilchen, dann löst man Newtonsche Bewegungsgleichungen. Und weil das ganz viele sind, ist so ein Vielteilchensystem, da gibt es ein Software-Package. Ich habe damals Espresso benutzt und ganz früher war das in TCL, TK so eine Skriptsprache. Und dann gab es aber coolerweise ein Update auf Python und das heißt, ich habe dann in Python ein Simulationsskript geschrieben, objektorientiert, dass man das ein bisschen anpassen kann, also unterschiedliche Anzahl an Chromosomen in die Zelle packen kann, unterschiedliche Zellgrößen und solche Geschichten.
Vielleicht einmal kurz gefragt, Espresso, ist das eine Python-Bibliothek oder ist das eine eigene Programmiersprache?
Das ist quasi ein Python-Software-Package.
Okay.
Genau. Hat dann so ein paar eigene Aufrufe, die man benutzt. Ist immer noch nicht so super leicht zu debuggen und so Geschichten, aber ist auf jeden Fall cooler. Also im Endeffekt, ich glaube, was dahinter gesteckt hat, wenn ich mich richtig erinnere, ist zum Lösen von so Bewegungsgleichungen hat man so einen Velocity-Wurlet-Algorithmus und der ist da eben sehr effizient implementiert da drin, sodass für mich das Lösen der Bewegungsgleichung nur noch heißt Dot Run und nicht mehr. Genau, ja, und dann produziert man damit eben ganz viele Daten. Und ich habe mir die in Pandas Data Frames geschrieben. Das heißt, ich hatte Pandas, habe dann mit scikit-learn eigentlich die typischen Classifier trainiert. Das Ganze ein bisschen mit Matplotlib visualisiert. Genau, ich habe dann noch ein anderes Projekt gehabt. Da habe ich eher weniger die Dynamik, sondern mehr die Organisation in der Zelle gehabt. Und da musste ich noch mehr Daten produzieren in einem 3D-Würfel. Das habe ich mit C++ noch gemacht. Da
Weil
kam noch
schneller
C++ ins
oder
Spiel.
wie kommt man auf die
Genau,
Idee?
weil das schneller ging. Da konnte ich schneller die Arrays manipulieren.
Und was sind so die klassischen Classifier, die du gerade genannt hast oder übersprungen hast?
Ich glaube, vier Stück ausprobiert und zwar zweimal so Ensembles von Decision Trees, also Random Forest und Gradient Boosting und dann noch zwei lineare Classifier, nämlich Logistic Regression und eine Support Vector Machine.
Hat das funktioniert, die Support Vector Machine? Wie war denn das? Die war ja eigentlich nicht so für riesengroße Datensätze gedacht, ne?
Ja, aber das war hier kein Problem. Also ich glaube, ich habe im Endeffekt 24.000 Trajektorien gehabt. Ich glaube, wie viele Klassen hatte ich? Ich glaube, irgendwie so 8.000 pro Klasse oder sowas. Oder 3.000 pro Klasse, genau, für 8 Klassen. Und die wären dann an sich, also die Trajektorien waren recht lang, weil ich jede Sekunde einen Punkt aufgenommen habe und ich habe dann noch eine Feature Selection gemacht und habe daraus im Prinzip so 8 statistische Feature pro Trajektorie. Das heißt, ich hatte im Prinzip am Ende pro Klasse einen Data Frame von 8 mal 3000, glaube ich.
Okay.
Ja, das ist jetzt nicht so groß.
Ja, geht größer, das stimmt schon. Ja, das war ein super interessanter Einblick und ich denke mal auch gar nicht so uninteressant für das Thema, was wir haben, weil wir wollen uns ja mit potenziellen Bewerber bzw. Bewerber Profilen befassen und damit bist du ja quasi zu uns gekommen. Ne? Das ist so die eine Sache. Das klingt jetzt alles sehr, sehr fortgeschritten alles und auch um da direkt die Angst zu nehmen, ich glaube, so fortgeschritten muss man gar nicht sein, um sich als Data Scientist oder Data Scientist dann irgendwo zu bewerben. David, ich meine, wir beide führen ja auch Bewerbungsgespräche bei uns. Ne? Vielleicht einfach mal die Frage, wenn du ein CV kriegst oder ein Bewerberprofil, das muss ja nicht immer ein zwingendes CV sein, vorgestellt kriegst, worauf achtest du da, um zu sagen, okay, das ist ein interessanter Kandidat, das ist eine interessante Kandidatin?
Gute Frage. Ich muss sagen, im CV lese ich mir halt grundsätzlich so den Werdegang durch. Ich meine, viele haben ja irgendwie einen Hintergrund an der Uni, dann gucke ich mir an, was waren das so für Fächer und ich muss sagen, ich habe da vielleicht dann auch von meinem persönlichen Hintergrund schon einen kleinen Fokus so auf die MINT-Fächer und denke, das ist ein guter analytischer Background, wenn man den schon mal hat. Besonders cool ist natürlich, wenn in dem CV irgendwie schon drinsteht, dass man selber irgendwie ein kleines Projekt gemacht hat. Ich meine, wenn man einen Blog hat oder irgendwie schon mal eine GitHub-Page, wo man irgendwas gemacht hat, das ist natürlich schon sehr cool, weil es natürlich dann auch gleich die Möglichkeit bietet, ich kann mir noch die GitHub-Page angucken, was da so passiert ist. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, gibt es bei mir jetzt nicht so viele CV-Rejections oder so, weil ich denke, man kann auf ganz unterschiedlichen Wegen ja sich für einen guten Data Scientisten vorbereitet haben.
Ja, ich denke auch so, dieser akademische Hintergrund, der ist mit Sicherheit interessant, ne? Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das auch für dich nicht alles. Das ist mit Sicherheit ein erster Impuls, nach dem man urteilen kann, aber du schaust dann schon auch mit auf die praktische Erfahrung beziehungsweise auf die persönliche Motivation, richtig?
Auf jeden Fall, also ich finde, man muss da auch sagen, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, was war bei mir, bei meinem persönlichen Hintergrund gut, ich glaube, ich habe schon ein ganz gutes so Problemverständnis und Problemlösungsskills auf einem abstrakten Niveau, aber was bestimmt bei mir nicht super gut ausgeprägt waren, sind jetzt die reinen Coding-Skills und so. Und jemand, der dann vielleicht nicht noch promoviert hat, sondern stattdessen aber wirklich schon praktisch Dinge umgesetzt hat, zum Beispiel in Python oder so, der programmiert dann natürlich deutlich schöner und das ist auch viel quasi Ausbildungszeit wert hinten raus, mit der ich mich erst beschäftigen muss oder so Dinge, die du an der Uni auch eher oder nicht in allzu großem Umfang machst, sind dann so Sachen wie Unit-Tests oder überhaupt auch Code-Reviews, solche Dinge arbeiten, also wenn du da schon mal gearbeitet hast, stattdessen vielleicht nach dem Bachelor und bist schon mal im agilen Arbeiten drin oder solchen Geschichten, kann das auch ein Riesenpunkt sein, der dir vielleicht an der Uni in der Form jetzt nicht so mitgegeben wird.
Nehmen wir mal an, einfach jetzt auch wieder, ist vielleicht eine etwas komische Frage, aber auch super interessant, glaube ich. Nehmen wir mal an, es bewirbt sich jetzt eine Person ohne große Mathematikkenntnisse, also wirklich ohne MINT-Hintergrund, und traut sich zu, Data Scientist zu sein. Würdest du sagen, dass das gut funktioniert, beziehungsweise würdest du sagen, dass das überhaupt funktionieren kann? Ist das besonders schwer für so eine Person oder meinst du, die Einstiegshürde, beziehungsweise die Hürden, die sind gar nicht so viel schlimmer wie die, die man mit tief mathematischen Hintergründen auch hat?
Also vielleicht aus Sicht von jemandem, der in der Uni ein bisschen mehr Mathe machen musste, so mit Physik und so, dann würde ich sagen, dass die Mathematik, die man für Data Science braucht, nicht unbedingt hochmathematisch ist, sondern im Endeffekt muss ich ein bisschen mit Vektoren und Matrizen umgehen und ich muss vielleicht ableiten können für Backpropagation. Jetzt vielleicht sehr vereinfacht zusammengesetzt, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass man das überhaupt nicht mehr lernen oder können kann. Theoretisch ist das, glaube ich, sogar was im Abi noch alles abgedeckt sein sollte.
Ja gut, ableiten, da kommen Erinnerungen hoch. Hast du das gebraucht, wirklich? Musstest du aktiv in deinen Data Science bzw. Machine Learning Aufgaben Funktionen ableiten oder herleiten? Oder haben das die Module für dich gemacht?
Das machen natürlich wenn du die Libraries benutzt, die Libraries für dich. Aber um Andrew Ng zu zitieren, von dem ich damals einen Coursera-Kurs gemacht habe, tut es jedem gut, das auch selber mal gemacht zu haben. Denn ich meine, es ist die eine Sache, das einfach zu benutzen und sich zu freuen, wenn mir PyTorch automatisch die Backprop ausrechnet. Aber wenn dann mal irgendwas nicht funktioniert und ich will vielleicht mal überlegen, wo kann ich tunen, wo kann ich da reingehen, irgendwas verändern, finde ich schon, also ich bin schon ein Freund davon, wenn man ein Hintergrundverständnis auch von den Geschichten hat, weil ansonsten sitze ich irgendwann davor und wundere mich, warum die Dinge halt nicht klappen und weiß dann auch nicht mehr so richtig, wo ich noch was ändern kann. Also ich finde, es tut gut. Ob es jetzt ein ausschließendes Kriterium ist, es wird wahrscheinlich auch anders gehen, aber ich meine, du musst ja überall dann, es geht ja immer weiter, ne? Also du musst ja auch unabhängig vom reinen Machine Learning, du musst ja auch Statistik machen. Irgendwann fragt dich mal jemand, ob irgendwas signifikant ist oder nicht. Und ich würde das vielleicht andersrum aufziehen. Ich würde sagen, wenn man bis dahin noch nie das Gefühl hatte, sich irgendwo mit Mathe beschäftigen zu wollen, frage ich mich, ob man dann glaubt, dass Data Science genau das ist, was man machen will, weil es wird wiederkommen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt gerade hast du wieder was sehr Interessantes erwähnt. Nehmen wir mal an, jetzt bewirbt sich eine Person, ne, wie gerade auch, und vielleicht hat diese Person schon Hintergründe im Bereich Machine Learning, vielleicht auch nicht, das kann man jetzt mal auf Seite gestellt lassen. Aber diese Person hat ein paar Kurse gemacht, Online-Kurse, Udemy, Coursera, Udacity, YouTube, ich weiß es nicht. Würde es da Kurse geben, wo du sagst, die kannst du ausnahmslos empfehlen und wenn die jemand hat, dann hat er bei dir schon einen Stein im Brett oder sie?
Also erstmal würde ich sagen, ich kenne jetzt natürlich auch nicht die Mehrzahl der Kurse, ich kenne die paar Kurse, die ich gemacht habe. Muss aber sagen, dass ich von denen schon profitiert habe. Also zum Beispiel gerade hatte ich ja erwähnt, es gibt so eine Machine Learning-Spezialisierung auf Coursera von Andrew Ng und die finde ich sehr gut. Ich finde das sehr angenehm, wie der erklärt und der geht auch stark in die Grundlagen. Was ich auch gut fand, sind die Microsoft-Zertifikate. Und also ich habe jetzt den Microsoft Data Scientisten gemacht. Ich glaube, das ist DP100 oder so heißt das. Und das fand ich auch gut und anschaulich erklärt. Und die gleichen Sachen gibt es ja dann auch von AWS, Google, wo auch immer. Ich glaube, das ist schon für so ein Grundverständnis nicht schlecht und hätte dann auf jeden Fall Pluspunkte bei mir, ja.
Ich muss auch sagen, ne, also gerade so, ich finde diese Zertifikate für die großen Cloud-Anbieter sind ein echter Geheimtipp für Studenten. Ich glaube, das sind heutzutage echte Gehaltsargumente. Und wenn man sowas neben dem Studium hat, eines dieser Zertifikate, ich meine, man muss Geld bezahlen. Ich glaube, die kosten so bis zu 300 Euro. Das Data Science Zertifikat, welches du gemacht hast, das ist, glaube ich, relativ klein noch, ne? Vier Module umfasst das oder fünf, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja auch oder ich arbeite ja indirekt auch noch an einem relativ großen. Das ist dann mit mehr Arbeitsaufwand verbunden, aber das ist beides relativ egal. Sobald man so ein Zertifikat im Lebenslauf stehen hat, beziehungsweise noch nicht mal im Lebenslauf, sobald man das gemacht hat, ist das, glaube ich, ein echt gutes Argument für einen Job auch, so blöd es klingt. Von daher kann dieser Ratschlag als goldener Tipp mitgegeben werden, würde ich mal so unterschreiben. Aber den Coursera-Kurs, ich gucke nachher mal, was es damit auf sich hat. Ja, cool. Ich meine, jetzt haben wir so ein paar Voraussetzungen geklärt natürlich. Mathe ist nicht ganz unwichtig, aber man kommt rein und das ist ja auch erstmal gut zu wissen. Gehen wir mal in den Bewerbungsgesprächsprozess rein. Wenn jetzt jemand vor dir sitzt und du mit dieser Person ein Gespräch führen möchtest, zur Einstellung und testen möchtest, ob die Person wirklich das verspricht, was sie angibt zu sein. Wie gehst du da vor? Worauf achtest du in einem Gespräch da am meisten?
Also grundsätzlich gehe ich mal nicht davon aus, dass jemand vorgibt, jemand zu sein, der er oder sie nicht ist. Ich glaube, das passiert seltener, als man so glaubt. Grundsätzlich versuche ich immer recht offen und interessiert einfach mir anzuhören, wer da kommt und was die Leute dann auch zu uns bringt. Da gehört dann immer einfach auch erstmal so die Form der Kommunikation dazu einfach. Ne? Kann ich mich mit jemandem unterhalten? Wie stellt er sich dar? Wie ist vielleicht auch die Selbsteinschätzung? Und kann man auch gut kommunizieren, was man kann und was man nicht kann? Und weiß man auch, wo man sich verbessern will? Das ist so der erste Teil. Dann finde ich es schön, auch quasi um das herauszufinden und um dann aber auch ein bisschen tiefer in die Tech-Richtung zu gehen, so ähnlich wie du das mit mir gemacht hast, dass man sich mal erzählen lässt, was die Bewerberin schon gemacht hat. So, nenn mir mal irgendwie eines deiner Beispielprojekte, erzähl mir doch mal so, was war die Challenge, wie bist du es angegangen, was ist rausgekommen, was hättest du vielleicht rückblickend anders gemacht. Ich finde, das zeigt einem schon schön, wie jemand über solche Dinge nachdenkt und wie jemand vielleicht auch lernt. Genau, ja, und dann kann man nochmal so ein, zwei, man will ja auch ein bisschen gemein sein, detailliertere Fragen stellen und mal so ein, zwei Dinge abprüfen. Aber ich würde sagen, das ist selten ein K.O.-Kriterium, wenn man jetzt nicht sofort an die Tafel geht und, weiß ich nicht, die Backpropagation herleitet oder so.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hast du mal so ein, zwei spezifische Fragen, fiese Fragen, die du stellen würdest oder mal gestellt hast?
Also da gibt's unterschiedliche quasi Arten von Fragen. Ich mag das schon auch ein bisschen, wenn man eine Beispielaufgabe hat und dann so quasi die Art, wie man Machine Learning dann evaluiert und so. Also du hast dein Modell trainiert, hast jetzt eine gute Accuracy und wie kannst du jetzt abschätzen, wie gut das auf neuen Daten sein wird. Einfach, dass man mal so ein bisschen testet, was ist da so mit Data Splits, Train Test Split. Dann kann man vielleicht so ein bisschen weitergehen und so Begriffe wie Cross-Validation, Overfitting, solche Geschichten mal abfragen. Dann kriegt man schon einen Eindruck davon, wie viel hat man sich mit sowas beschäftigt und was für Probleme gab es da, sowas wie Bias, Variance, Trade-off. Das kann man machen. Man kann auch fragen, bei einem unbekannten Problem, wie finde ich das beste Modell dafür oder auf jeden Fall ein gutes Modell. Das ist alles möglich. Man kann auch ein bisschen mehr High-Level vorher nochmal sowas abfragen, Unterschiede, Supervised, Unsupervised Learning. Das sind so die typischen Sachen, ohne da zu viel zu verraten.
Ja, ist ja auch vollkommen legitim. Jetzt einfach die letzte Rückfrage dazu. Wie findet man das beste Modell? Hast du da so eine Standardantwort, auf die du hoffen würdest? Ich meine, nehmen wir mal an, du würdest jetzt deine Standardantwort, deine Lieblingsstandardantwort verraten in diesem Gespräch und eine Person, die hier zuhört, würde sich dann mit dem Wissen bei uns bewerben. Ich denke mal, es kann auch da immer wieder zu einer Rückfrage kommen, ob man es verstanden hat oder nicht. Deswegen tut es ja gar nicht so weh, da vielleicht eine Antwort, die dich interessieren würde, zu verraten, oder?
Ja, also ich finde, was da zum Beispiel für mich ein bisschen mit in die Antwort in einem Gespräch dazugehört ist, dass ja zum perfekten Modell irgendwo auch schon die perfekte Metrik gehört. Das heißt, ich habe irgendein Problem und jetzt ist halt die Frage, zum Beispiel ein Beispiel wäre, wenn ich zum Beispiel einen Spam-Detektor baue und jetzt sagt mir jemand, ja, und dann habe ich verschiedene Modelle ausprobiert und Das eine, das hat eine Accuracy von 99%. Deswegen ist das ja auf jeden Fall das Beste. Jetzt muss man sich die Frage stellen, ist für den Anwendungsfall die Accuracy wirklich auch schon die beste Metrik? Also das hängt ja dann wieder so ein bisschen zusammen, weil wenn ich dann mein Datensatz vielleicht noch unbalanced ist und ich habe nur sehr wenige Spam-Sachen, ist es nicht wichtig, dass ich die paar Spams richtig erkenne? Oder ist es nicht zum Beispiel wichtig, dass ich keine richtigen Mails nicht fälschlicherweise als Spam klassifiziere und solche Geschichten? Und wäre dann nicht vielleicht irgendwie ein F1-Score schon die bessere Metrik? Das ist der erste Punkt, dass man da so ein bisschen sagt, okay, was spielt überhaupt damit rein, wie ich ein Modell bewerte? Und der nächste ist, wie finde ich es dann technisch? Das heißt, kann ich da eine Crit-Search machen? Was gibt es da für Libraries? Ob ich irgendwie random Search nehme von sklearn? Ob ich irgendwie auch sowas wie HyperOpt oder solche Geschichten benutze? Genau, und da kann man dann so ein bisschen, also das, ich glaube, ein Kandidat kann so ein Gespräch auch an sich heranziehen und kann einfach mal dann erzählen sich und in bestimmten Punkten in die Tiefe gehen, wo man eben Ahnung hat. So, ich lasse mich da auch gerne führen.
Ja, nicht zu sehr in die Fragefalle reintappen. Ne? Das stimmt schon. Das ist auch ein. Ich glaube, man will nicht zu viel reden. Also man sollte in Interviews auch nicht zu viel über sich reden, sondern auch den Interviewern die Möglichkeit lassen, Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist gar nicht so blöd, auch um einen besonders guten Eindruck zu machen. Aber ich glaube, man kann die potenziellen Fragen, die kommen, schon sehr gut lenken. Jetzt auch einfach mal so gesagt, ich meine, wir haben jetzt sehr viele Themen angerissen und ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Person, die hier potenziell zuhört, gar nicht so von allem die Ahnung hat und trotzdem Interesse an dem Beruf eines Data Scientisten hat. Fändest du es schlimm, wenn diese Person jetzt, sagen wir mal, von den Keywords, die du jetzt genannt hast, vielleicht gerade mal 20% kennt, oder würdest du sagen, das ist durchaus normal?
Oh, ich finde das, also ich finde es schön, wenn man die schon kennt. Ich meine, das ist ja klar, dann freut man sich, dass man da direkt mit jemandem voll ins Fachgespräch einsteigen kann und sieht sich gefühlt schon nächste Woche zusammenarbeiten, ist natürlich ein Vorteil. Ich glaube aber halt nicht, dass das so komplexe und unmöglich zu lernende Dinge sind, dass man die, wenn man motiviert ist und wenn man grundsätzlich dazu das Verständnis mitbringt, dass man die nicht lernen kann. Deswegen, also je mehr man weiß, umso besser, je mehr man sich vorbereitet auch, umso besser. Das zeigt ja irgendwie auch, dass man es gerne will. Aber wenn man da jetzt aus warum auch immer bisher noch nicht den Fokus drauf hatte und aber glaubwürdig zeigt, dass man den jetzt hat und dass man das Potenzial hat, es so umzusetzen, ist das auch komplett fein.
Ja, was man dazu sagen muss, ist bei uns, wir haben keine generischen Interviews. Ne? Also wir schauen uns immer die Profile der potenziellen zukünftigen Mitarbeiterinnen an und passen das Interview quasi auf diese Personen an, beziehungsweise setzen auch direkt die passenden Personen mit ins Interview rein. Und wenn sich jetzt jemand zum Beispiel als Machine Learning Engineer mit besonderem Fokus auf NLPs bewirbt, dann werden wir sehr wahrscheinlich keine Fragen aus der Bilderkennung auspacken oder sowas. Ne? Das macht ja auch wenig Sinn. Das bedeutet, auch um da potenziell die Angst zu nehmen, sich jetzt nicht nur bei uns zu bewerben, sondern vielleicht auch bei anderen Firmen und auch da den Ratschlag entsprechend mitzugeben. Ich glaube, so ein rein generischer Interviewprozess, der ist nicht ganz das Richtige, oder? Was meinst du? Findest du es cooler, wenn du Personen unter exakt den gleichen Umständen vergleichst, indem du exakt die gleichen Fragen stellst? Oder findest du es cooler, wenn du die Möglichkeit hast, ein quasi auf eine Person zugeschnittenes Interview zu haben?
Ja, also grundsätzlich, also bei uns ist es ja auch typischerweise so, jetzt wenn ich über uns spreche, dass wir allgemein an Talent interessiert sind, sehr breit gestreut. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen was anderes, wenn jemand speziell für eine spezifische Position hiret und er sagt halt, naja, wir haben aber das große NLP-Projekt und dann brauche ich vielleicht auch jemanden, der sich da schon auskennt, weil das soll in 2 Monaten starten und dann brauchen wir das Wissen. Aber davon abgesehen, oder da das bei uns relativ oft nicht der Fall ist, ist da alles, was man mit an den Tisch bringt, erstmal interessant. Und dann guckt man, ob das passt. Und dann guckt man, ob man so grundsätzlich in die gleiche Richtung geht. Und ich denke, was immer gut ist, ist auch, wenn man bereit ist, sich in verschiedenen Bereichen auch weiterzubilden. Also wenn man sich da zu eng macht und sagt, ja, ich habe jetzt aber 2 Jahre nur, weiß ich nicht, Bilderkennung halt gemacht. Ich will auch nur das weitermachen. Dann muss man halt sehen, ob man glaubt, dass man das bieten wird können in der nächsten Zeit.
Aisa, die Antwort ging, glaube ich, ein bisschen an der Frage vorbei, die ich gestellt habe, oder ich habe die Frage falsch gestellt. Die eigentliche Frage von mir jetzt in dem Fall war, stehst du auf oder würdest du dir wünschen, dass wir so eine Checkliste haben, wo wir sagen müssen, das muss jeder Bewerber auf jeden Fall können müssen, und auch diese wird jedes Mal abgefragt, oder fändest du es cooler zu sagen, ich bereite das Interview oder ja doch, ich bereite das Interview auf eine Person zugeschnitten vor.
Ja, zweiteres.
Danke.
Kurze Antwort. Zweiteres, vielleicht mit so ein paar Sachen. Ich glaube jetzt, wenn man Machine Learning macht, ich weiß nicht, wie du da sonst noch so aufgestellt bist. Ich würde sagen, Python ist da zum Beispiel schon eine Sache, wo es schon cool ist, wenn man sagt, ich will jetzt hier Machine Learning machen, würde ich sagen, ist Python very good to have.
Ja, ich glaube, davon ganz abgesehen sind wir halt mehr oder weniger eine kleine Python-Schmiede, ne? Also ich glaube, wir haben ein paar Kriminelle in der Firma, die auch PHP machen, habe ich gehört. Aber ich glaube, Python ist quasi die Sprache, auf die wir uns alle stillschweigend geeinigt haben und das letztlich auch als Voraussetzung nehmen. Ob jetzt mit viel Erfahrung oder wenig, ist, glaube ich, zweitrangig. Die Sprache ist relativ gut und leicht zu lernen und das ist eigentlich so das Einzige, was uns alle in dieser Firma verbindet, muss man dazu sagen. Eine letzte Frage habe ich. Und die ist jetzt komplett raus aus dem Thema. Aber das ist so eine typisch deutsche Frage, die kriegt man in der Schule immer beigebracht. Wenn du in einem Bewerbungsgespräch bist, Antwort auf diese Frage. Was glaubst du, welche Frage ist das, auf die ich jetzt hinaus will? Ich glaube, da gibt es zwei mögliche.
Boah, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist dieses, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, genau, das habe ich mir auch geschrieben. Wie findest du diese
Okay.
Frage?
Ach, ehrlich gesagt, ich finde, also angenommen, ich würde die stellen, gibt es keine falsche Antwort, weil ich von mir selber weiß, wie blurry die Zukunft ist.
Ja.
ja, ich finde, dass das, also ich kriege die mitunter ganz gern gestellt, weil man kann da ja zeigen, ach ja, ich habe vor, so viel noch zu lernen, ich will spannende Dinge sehen, ich sehe viele Bereiche, in denen ich mich verbessern will, will da mit Leuten zusammenarbeiten, ist doch cool. Also kann man sagen, kann man antworten. Ich hatte mit der Frage, glaube ich, noch kein Problem.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe sie noch nie gestellt. Ich fand es auch noch nie notwendig, sie zu stellen. Wurde die dir bei uns gestellt damals?
Nee, also definitiv nicht in genau dem Wortlaut. Sie wurde mir mal gestellt bei einem Kundeninterview tatsächlich, ja.
So, okay.
Also als ich schon bei Elio war, dann bei einem Kunden, die wollten wissen, wo ich mich in 5 Jahren
Ja,
sehe.
bei Elio, ne? Einfache
Ja,
Antwort,
genau.
einfache Frage. Irgendwie so war es ja. Nee, genau. Ich finde diese Frage gerade in der Informatik besonders lustig, ne? Dadurch, dass ja relativ, dass unser Bereich relativ kurzlebig ist, ist es immer schwierig, in die Zukunft zu schauen. Vor dem Hintergrund hat mich jetzt mal deine Antwort auch, die du jetzt mehr oder weniger darauf gegeben hast, sehr interessiert. Weil, ja doch, du hast schon sehr cool darauf geantwortet, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde weniger cool darauf antworten. Ich glaube, die zweite Frage, die man in der Schule beigebracht kriegt, welche wäre das? Du hattest noch einen zweiten Vorschlag, da habe ich dich unterbrochen. Ich wette, wir denken wieder über das Gleiche.
Also was mir jetzt gerade einfällt, ist, was willst du verdienen?
Ach so, nee, da habe ich nicht dran gedacht. Ich dachte eher, was sind deine Stärken und Schwächen? Das ist ja auch so eine Frage, auf die man sich
Ah,
typischerweise
okay.
in der Schule vorbereiten muss. Und wenn wir schon so weit sind, wie stehst du zu dieser Frage? Würdest du sie stellen oder denkst du, ja, weiß ich nicht.
Das finde ich ein bisschen schwieriger zu beantworten. Ich muss sagen, die hat schon so ihre Schwierigkeiten und das ist. Kann auch unangenehm sein, die zu haben. Also vielleicht gerade, wenn man versehentlich sich ein bisschen über seinem aktuellen Niveau beworben hat und sich sehr viel mit seinem Potenzial bewirbt und sehr
Ja.
wenig mit dem vorhandenen Skillset. Davon abgesehen, sind wir uns da aber, glaube ich, auch sehr einig drin, was ich aus den gemeinsamen Bewerbungsgesprächen mitbekommen habe, mögen wir einfach eine sehr ehrliche Selbsteinschätzung. Und wir hatten das ja bei mir eben schon. Also ich glaube, als ich mich hier beworben habe, ich bringe schon ein gutes Problemlösungsverständnis mit, vielleicht auch eine ganz gute mathematische Ausbildung und erste Erfahrungen in dem Bereich, aber ich glaube, du warst da gar nicht dabei in meinem Bewerbungsgespräch. Aber ich habe es da sogar auch gesagt, dass zum Beispiel mein Coding-Style, dass der vielleicht so ein bisschen sich eher freier entwickelt hat, weil ich eben wenig Code-Reviews hatte, wenig Pair-Programming, habe halt die Dinge so gemacht, dass sie funktionieren. Und Unit-Tests waren auch nicht wirklich nötig, weil Hauptsache am Ende
Hat halt
kam das
funktioniert, ne?
Richtige raus.
Ja.
Genau. Und vielleicht wichtig ist, ich habe das aber nicht dabei stehen lassen, sondern habe natürlich gesagt, dass mir bewusst ist, dass das wichtig sein wird und dass ich das natürlich gerne lernen will und dass ich, wenn das mir bei Elio geboten wird, mich darauf freue und da offen für bin. Also an die Leute, zum Beispiel an dich heranzugehen und zu sagen, hey Janis, setzt du dich mal mit mir zusammen hin, ich habe die und die Klasse, wie könnte ich da eine CI/CD-Pipeline draus bauen? Und dann lernt man es. Und wenn man das sagt und wenn man sagt, im Prinzip ist das wieder dieses Stichwort Wissen, was man nicht weiß, das kommunizieren, da nachfragen, dann hat man schon ganz viele Punkte weggenommen. Außer man weiß eben, dass man wirklich überhaupt gar nichts weiß, das ist vielleicht schwer.
Ja, ich glaube auch so, das Zweitwichtigste nach den Skills, die man mitbringt, oder das Drittwichtigste, ne? Ich glaube, Persönlichkeit, Skills und danach kommt schon die Selbsteinschätzung. Und ich glaube, das Letzte ist auch so ein bisschen das Schwierigste. Also, wenn man die ganze Zeit allein gearbeitet hat, über Jahre hinweg, dann hält man sich für besser, als man eigentlich ist. Ich glaube, das ist eine gewisse Krankheit, so ging es mir zumindest, dass als ich eingestellt wurde, dachte ich schon, ich bin relativ weit oben auf der Spitze des Eisbergs und heutzutage weiß ich, ja, ich bin immer noch auf dem Weg und der ist noch relativ weit. Aber ja, das ist auch so ein bisschen die Kunst, dass man, ja, das kommt dann, glaube ich, auch eher mit der Erfahrung, ne? Dass man sieht, okay, es geht immer noch besser, weil ich habe jetzt mit einer Person zusammengearbeitet, die hatte quasi immer eine Antwort auf jede Frage, die ich gestellt habe, oder die hatte immer einen anderen Vorschlag und ich konnte mich quasi immer neben dieser Person weiterentwickeln und letztlich habe ich gesehen, dass es eine Person gibt, die dann doch in diesem Bereich wesentlich erfahrener ist als ich. Und deswegen kann ich mich dort schon realistischer einschätzen. Ne? Es ist sehr komplex, aber etwas, was man auf jeden Fall lernen muss. Aber cool. Damit sind wir eigentlich schon durch. Nach 40 Minuten knapp. Das hat mir eine Riesenfreude gemacht und die Aufnahme finde ich richtig gut, um das mal so zu sagen. Ich denke, die können wir auch so veröffentlichen, oder? Was meinst du?
Ich folge da komplett deinem Urteil. Soweit ich weiß, hast du ja schon Podcast-Erfahrung.
Ah, geringfügig.
Das heißt, wenn du sagst, rausschicken, dann bin ich da dabei und freue mich auch, dass ich dabei sein durfte und dass ich keine bösen Fragen gestellt bekommen habe,
Ach,
auf die ich keine Antwort
niemals.
wusste.
Nicht von mir. Das Problem ist, es kann ja immer wieder so eine Rückfrage kommen, die mich dann in die Bredouille bringt. Ne? Auch da muss ich dann das Dankeschön geben, dass da nichts Fieses zurückkam, wo ich dann meine Unwissenheit deutlich machen musste. Du hättest ein paar Mal die Gelegenheit gehabt, befürchte ich. Aber das heben wir uns auf für die nächste Folge. In dem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich bei dir und ich sage einfach mal bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
So.